Redselig Podcast. Telefonpläusche mit unserem Pfarrer Dr. Wolfgang Fey im unterhaltsamen Dialog mit interessanten Menschen unserer Gemeinde. Heute am Telefon Frau Dr. Monika Nagelschmidt-Bott.
Ja, am Telefon habe ich zum Gespräch die Vorsitzende unseres Fördervereins St. Pankratius, Frau Dr. Monika Nagelschmidt-Bott. Sie ist verheiratet, Mutter von 3 Kindern und Juristin. Und Monika Nagelschmidt-Bott ist auch hier mitten in der Pfarrei aufgewachsen, war als Kind und Jugendliche bereits aktiv und hat vor einiger Zeit den Vorsitz des Fördervereins übernommen. Nun gibt es Frau Nagelschmidt-Bott ja vielleicht ganz wenige, aber doch noch ein paar Zuhörer, die nicht wissen, was ist denn dieser Förderverein St. Pankratius?
Ja, guten Tag, Herr Dr. Fey. Vielen lieben Dank für Ihren Anruf. Der Förderverein St. Pankratius, ja, dessen Vorsitzende bin ich jetzt seit 4 Jahren oder fast 4 Jahren. Der Verein ist Anfang der 90er Jahre gegründet worden. Der Verein befasst sich mit unterschiedlichen Satzungszwecken. Auf der einen Seite unterstützen wir eben die Gemeinde direkt und ihre Einrichtungen, will sagen die Kindertagesstätten, die Bücherei und einfach auch den Kirchenraum, beispielsweise die Krippen. Auf der anderen Seite sind wir aber auch für die Menschen und die Gemeindemitglieder da, die bei uns leben. Das heißt, wir versuchen dort, wo Hilfe notwendig ist, wo es Bedürftige gibt, die zu finden, zu sehen und dort schnell und unbürokratisch Hilfe zu leisten.
Und das tut der Förderverein ja in einer großartigen Weise mit teilweise auch erheblichen Summen. Es gibt ja Aktivitäten, die einen mehrstelligen Eurobetrag auch nötig machen. Der Förderverein hat Mitglieder. Der Förderverein veranstaltet aber auch das eine oder andere, hat die eine oder andere Aktion. Aber Sie als Vorsitzende und auch der ganze Vorstand, Sie wirken und bewirken zwar viel, aber Sie sind eigentlich unsichtbar. Nur einmal im Jahr werden Sie sozusagen sichtbar beim traditionellen Jubilo. Das ist ein großes vorweihnachtliches Konzert. Viele Menschen hier im Kölner Westen sagen, wenn Jubilo war, dann beginnt für mich tatsächlich Weihnachten. Dieses Jahr ist alles anders. Es kann kein Jubilo sein. Aber der Förderverein hat sich eine Alternative überlegt.
Ja, richtig. Sie haben das genau angesprochen. Der Förderverein agiert eigentlich sozusagen im Unsichtbaren. Im Gemeindeleben spielen wir jetzt keine, über das Jahr gesehen, keine zentrale Rolle oder so. Aber so hatte mein Vorgänger im Amt im Jahr 2003 eben die Idee eines vorweihnachtlichen Benefizkonzertes, was sehr wichtig für uns eben ist, um in Erscheinung zu treten. Und dieses Jahr, ja, Corona-bedingt muss leider alles ausfallen, haben wir uns überlegt, wir wollen aber trotzdem die Menschen irgendwie erreichen. Wir wollen zeigen, auf der einen Seite der Förderverein ist da und auf der anderen Seite den Menschen auch eine Freude bereiten. Und so haben wir uns entschlossen, eine CD zu produzieren, die wir dann halt passend die Jubilo in Junkersdorf CD benannt haben. Ja, anders als der Name vielleicht suggeriert, haben wir die CD aber nicht in Junkersdorf aufgenommen, sondern unser Gemeindegebiet ist ja ein bisschen größer, Gott sei Dank, waren dann in der Vitaliskirche und dort hat ein Blechbläserquintett Rheinland-Brass mit Pauken und Orgel eine, wie ich finde, sehr gelungene CD aufgenommen.
Ja, und die CD ist, habe ich nun selbst schon auch einen erhalten an alle Mitgliederförderer, bereits ja ein Stück verschenkt worden. Man kann sie aber erwerben und damit auch die Arbeit des Fördervereins unterstützen. Es gibt verschiedene Orte, wo man das erwerben kann. Das findet man bei uns auf der Internetseite ganz gut wiedergegeben, wo die CD verkauft wird. Und mit einem Beitrag von 15 Euro unterstützt der Käufer natürlich jetzt dann auch die Arbeit des Fördervereins, der ja jetzt durch ein ausgefallenes Konzert zum Beispiel auch keine Einnahmen hat. Was sind denn die Projekte oder Pläne im nächsten Jahr, sofern Corona das zulässt? Gibt es irgendein Projekt, was der Förderverein als nächstes so ins Auge gefasst hat?
Ja, also es gibt ein man kann es als Leuchtturmprojekt bezeichnen, wo wir unterstützend tätig sein wollen. Und zwar ist das hier bei uns in Junkersdorf, gibt es ja das Kloster der Mägde Mariens und die wollen sich gegenüber der Gemeinde und den Menschen hier im Veedel öffnen und planen einen großen Neubau und wollen ein Kinder- und Jugendzentrum dort errichten. Und da sind wir insoweit mit engagiert, dass wir ja mit Rat und Tat zur Seite stehen und wollen unterstützen, dass dort eine Übermittagbetreuung für die Grundschulkinder errichtet wird. Das soll dann ein ergänzendes Angebot zur offenen Ganztagsschule der Ildefons-Herwegen-Schule sein und ja, eben den Kindern einen geschützten Raum abseits der Schule bieten.
Ja, und die Schwestern sind so mutig, dass sie ja sogar dafür auf ihrem Gartengrundstück einen Neubau errichten. Und der Förderverein ist da maßgeblich mit an diesem Bauprojekt und der späteren auch Erfüllung der Aufgaben beteiligt. Ich mache mal einen vielleicht etwas harten Break. Sie sind, Frau Dr. Nagelschmidt-Spott, neben dem, dass Sie die Vorsitzende des Fördervereins sind, auch Kirchenvorsteherin. Eine engagierte junge Frau in der Kirche, Mutter von noch kleinen Kindern, Ehefrau. In der Kirche sieht es im Moment ja dunkel aus. Und auch die Zukunft unserer Gemeinden ist ja vielleicht eine schwierige. Dazu kommen extrem schwierige Themen. Was motiviert jemand, der wie Sie eine klar aufgestellte junge Juristin ist, in der Kirche sich ehrenamtlich zu engagieren?
Ja, also das, was ich sag mal in unserer deutschen Großkirche aktuell läuft und gerade die Schlagzeilen, die das Erzbistum Köln macht, die verfolge ich natürlich ganz eng und auch mit ja einer gewissen Angst oder Sorge um die Zukunft unserer Kirche. Aber das ist es auch genau, was mich gleichzeitig motiviert, mitzumachen und was zu bewegen und hier bei uns vor Ort zu schauen, dass wir es eben zu einem Guten wenden, um es mal so auszudrücken, dass wir die Zeichen der Zeit sehen und nutzen, vor Ort als Kirche präsent und aktiv zu sein, unabhängig davon, wie jetzt neue Strukturen in Köln, im Kölner Westen, im Erzbistum Köln sind, denke ich, ist es wichtig vor Ort, wo man tatsächlich was bewegen kann. Und ja, da ist auch, kann man vielleicht sagen, ich kumuliere Ämter, aber das ist, glaube ich, gerade was mir auf der einen Seite viele Einblicke gewährt und auf der anderen Seite aber auch dann die Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen, wo Einfluss möglich ist. Und das macht es irgendwie spannend. Ich denke dann auch oft an meine eigene Kindheit hier in Junkersdorf zurück und all das Positive, was ich in und mit der Kirche erlebt habe, sei es eben meine Zeit als Messdienerin, unzählige Fahrten mit der Pfarrei in Sommer- und Winterlager, wo ich wirklich ganz viel Freude erlebt habe und eben Kirche, Religion, Glauben kennen und sehr schätzen gelernt habe. Und das möchte ich gerne weitergeben und ja meinen Kindern auch ermöglichen, dass sie sowas erleben und ja die Freude am Glauben finden können.
Sie sind ja im Rahmen Ihrer Tätigkeit als Kirchenvorsteherin auch die Vorsitzende des sogenannten Kita-Ausschusses, also des Kindergartenausschusses, der Kindertagesstättenausschuss. Es gibt ja nun in unserem Bistum den etwas merkwürdigen Plan, die Gemeinden von der Kita-Situation zu befreien, so wird das positiv genannt, und in eine große GmbH zu überführen. Das schmälert ja dann den Einfluss. Sie haben sich ja jetzt schon eine ganze Zeit intensiv mit unseren drei Kitas beschäftigt. Was halten Sie denn von einem solchen Großprojekt?
Tja, ja, das ist wirklich ein sehr, sehr schwieriges Thema. Auf der einen Seite, ich sag mal, macht es mich auch traurig, dass wir dort Einfluss verlieren werden und gerade die Kitas so als erste Anlaufstelle für junge Familien manchmal auch irgendwie eine Rückkehr zur Religion, zum Glauben, zur Kirche, weil man sich selber erinnert, ach, ich hatte auch eine gute Zeit in einer katholischen Einrichtung, ich möchte das meinem Kind weitergeben. Und es gibt ja die unterschiedlichsten Beweggründe, warum die Familien dann den Weg in unsere Kitas suchen. Und das ist dann sicherlich was, etwas, was wir uns abschneiden oder wo es schwieriger wird, den Zugang zu neuen und jungen Gemeindemitgliedern, also jungen im Sinne von jungen Familien, zu finden. Auf der anderen Seite, denke ich, kann das auch eine Chance für unsere drei Kindertagesstätten sein. Aktuell ist es insbesondere sehr schwierig, junge, gute Erzieherinnen und Erzieher zu finden. Der Arbeitsmarkt ist sehr klein und da wäre meine Hoffnung, wenn man in einem größeren Konstrukt ist, dass beispielsweise es dort einfacher sein wird, Arbeitnehmer letztlich zu finden. Das ist meine Hoffnung und dass vielleicht auch in einem größeren Rahmen anders über pädagogische Konzepte diskutiert werden kann, als es vielleicht in einem kleinen Rahmen möglich ist, weil dann vielleicht professionellere Strukturen eingezogen werden.
Ich mache noch mal einen Bruch. Sie sind ja Mutter, Sie haben drei Kinder. Und ich kann mich erinnern, das ist ein paar Jahre inzwischen her, als Ihre älteste Tochter Franziska an irgendeinem Adventssonntag, als ich in der Kirche sehr dafür geworben habe, dass man beim Krippenspiel mitwirkt, dass die Franziska beim Mittagessen wohl gesagt hat, sie wäre erst 4, war sie, glaube ich, damals. Aber ein Schaf könnte sie dann auch schon machen. Jetzt ist ja diese Situation für Familien mit Weihnachten gar nicht so einfach. Das ist ja auch heiß diskutiert in allen Ebenen. Wie ist denn jetzt so in der Familie Bott das Weihnachtsfest angedacht? Das ist ja mit drei kleinen Kindern. Ihr Vater ist ganz in der Nähe, der wird ja sicher mit einbezogen, die anderen Großeltern. Haben Sie Pläne oder wollen Sie sich mehr schützen? Wie nehmen die Kinder das wahr?
Vielleicht erstmal zum Stichwort Kinderkrippenspiel. Da freue ich mich sehr, dass unsere neue Jugendreferentin das dieses Jahr in die Hand nimmt und mit den Vorschulkindern aller Kitas ein Krippenspiel organisiert, das filmt und dass das Heiligabend in die Häuser, gesendet werden kann. Und da freut sich mein Sohn auch schon sehr mitzuwirken und meine Tochter, die Sie ansprachen, ist da gleichermaßen traurig und enttäuscht, dass sie dieses Jahr nicht am Krippenspiel teilnehmen können wird. Also die ist schon, freut sich dafür schon auf das nächste Jahr. Aber wie wir Weihnachten verbringen, wir werden versuchen, das eigentlich so normal wie möglich zu verbringen. Wir planen die Nachmittags-Familienchristmette in St. Pankratius zu besuchen und Sie sprachen es an, mein Vater, der wird uns besuchen und bei uns sein. Und nach dem Gottesdienst werden wir dann wie eigentlich jedes Jahr zu Hause sein, zusammen singen, die Weihnachtsgeschichte hören und dann gemeinsam essen und einen hoffentlich frohen Weihnachtsabend haben. Meine Schwiegereltern, die kommen dann am ersten Weihnachtstag und am zweiten wahrscheinlich auch noch mein Onkel. Also wir haben das so ein bisschen entzerrt, eben ein großes Familienfest, wie wir sonst, wenn wir dann schon in einer großen Gruppe zusammen sind, das wird es nicht geben. Aber andererseits, wenn man ja in etwas kleineren Runden zusammen ist, dann hat man auch mehr Zeit mit jedem Einzelnen und kann sich freuen. Und für die Kinder ist das auch ganz gut, wenn dann der Fokus noch etwas mehr auf ihnen liegt.
Und was wünschen Sie sich persönlich als sozusagen die Mutter und der Vorstand der Familie zum Weihnachtsfest und Jahreswechsel?
Ja, was wünsche ich mir? Ich wünsche mir ehrlich gesagt, dass wir alle gesund bleiben und dass möglichst rasch wieder mehr oder minder Normalität in den Alltag einkehrt. Normalität vor allen Dingen insofern, dass wir eben nicht weiter Masken tragen müssen und dass auch wieder etwas mehr menschliche Nähe entstehen kann oder auch zugelassen werden kann. Ich hoffe, dass der Impfstoff, von dem die Rede ist, dass der wirklich oft an den Markt kommt und insofern der gesamten Gesellschaft Entlastung bietet. Auf der anderen Seite oder gleichzeitig bin ich froh über diese Situation des Homeoffices beispielsweise, was uns in diesem Jahr eine Menge Familienzeit beschert hat, die auch viel Schönes mit sich gebracht hat.
Also ihr gehört nicht zu den Familien, die durch Homeoffice und Homeschooling schier irre geworden sind, sondern ihr konntet das ganz gut meistern, aber ihr habt auch einen Garten. Und
ja, genau, da muss ich ja auch sagen, wir sind da ja auch hier schon ein Stück weit privilegiert mit einem eigenen Garten und einem Haus, wo wir unseren Platz haben.
Ja, nochmal zurück auf den Ausgangspunkt, das Jubilo-Konzert, das wird es nicht geben. Wir haben über die CD gesprochen. Gibt es Pläne für das nächste Jahr? Da wird ja hoffentlich im Dezember keine Corona-Situation mehr sein. Wird es wieder ein Jubilo geben?
Ja, wir sind jetzt noch nicht in konkreten Planungen eingestiegen. Das machen wir in der Regel immer in unseren ersten Vorstandssitzungen Anfang des Jahres. Aber wir haben natürlich schon viele Pläne, die wir auch im letzten Jahr für dieses Jahr eigentlich angedacht hatten, über Musiker und Gruppen, die wir mit einbeziehen könnten und wollen. Also insofern sind wir ganz guten Mutes, dass wir uns 2021, in dem Jahr, in dem der Förderverein im Übrigen 30 Jahre alt wird, dass wir uns da alle im Dezember wiedersehen und froh Jubilo in Junkersdorf feiern können.
Ein Stück war es ja Erfindung des Vorgängervorsitzenden Hannes Löhr, eine Art kölsche Weihnacht zu machen. Dazu hat er seine Freunde von den Föß zusammengerufen, die zum Teil auch nicht mehr auf der Bühne stehen. Hannes Löhr lebt schon eine ganze Zeit nicht mehr, obwohl wir ihn immer noch sehr vermissen, schmerzhaft vermissen. Gott sei Dank hat sich in ihm eine Nachfolgerin gefunden, die mit einer großen Stärke und mit sehr viel Charme diesen Förderverein führt. Und dafür bin ich Ihnen als Pfarrer auch dankbar. Ich wünsche uns, dass es uns gelingt, all das, was wir jetzt in den nächsten Wochen in den Herzen tragen und was vielleicht auch Pläne und Projekte des Fördervereins sind, dass uns das gelingen wird, dass der liebe Gott uns alle gut behütet. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Ihrer Familie, dem Förderverein und Ihren Mitgliedern eine gute Adventszeit und ein frohes Weihnachtsfest. Und lade nochmal alle unsere Hörer ein, diese CD zu erwerben, weil sie tatsächlich eine wertvolle Arbeit unterstützt. Und Sie haben das ja so ein bisschen mit Understatement gesagt, aber inzwischen hat sich der Förderverein ja mit Hunderttausenden von Euro in ganz unterschiedlichen Projekten an unterschiedlichen Situationen des Gemeindelebens beteiligt. Und immer wenn zum Beispiel ich als Pfarrer auch für seelsorgliche, pastorale, soziale Anliegen anklopfe, finde ich bei Ihnen als Vorsitzender, aber auch bei dem Vorstand ein offenes Ohr. Darüber bin ich sehr dankbar, weil uns damit viele Möglichkeiten gegeben sind und der Förderverein und seine Vorsitzende ein ganzes Stück, ein gutes Rückgrat unseres Gemeindelebens sind und dafür ein herzliches Dankeschön und danke für unser Gespräch.
Ja, danke Ihnen, Dr. Fey, und ja, vielen Dank für die gute Zusammenarbeit, die uns dreien im Vorstandsteam, also auch meinen Kollegen Anna Kret und Dr. Große-Ophoff, viel Freude bereitet, und das ist für uns, wir machen das sehr gerne.
Ja, und das spürt man auch, und das macht auch die Tür offener, wenn man auf euch zugehen will oder kann, dann ist das immer ein Wohlwollen und ein gutes Miteinander.
Ja.
Und dann, wie gesagt, eine gute Advents- und Weihnachtszeit.
Das wünsche ich Ihnen auch, und bleiben Sie gesund, und dann freue ich mich auf das Wiedersehen spätestens im kommenden Jahr.
Ja, ebenfalls.
Danke. Tschüss.
Tschüss.
Sie hörten den Podcast der katholischen Kirchengemeinde St. Pankratius Köln. Bleiben Sie am Ohr. Hören Sie auch die weiteren Folgen von Redselig.